Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er ist spät in die Politik gekommen, als Quereinsteiger, und wurde Ständerat und Bundesrat. Nach einer lebensbedrohlichen Herzattacke wurde er anfangs dieses Jahres zum allseits beliebten Bundespräsidenten gewählt. Als Bundespräsident allerdings musste Merz unten durch wie kaum einer seiner Vorgänger. Die Probleme mit dem Finanzplatz und vor allem die Geiselaffäre mit Libyen haben seinem Ruf arg zugesetzt. Rufe nach seinem Rücktritt wurden laut. Kurz vor dem Ende seines schwierigen Jahres als Bundespräsident ist Hans-Rudolf Merz Gast bei Emmy Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Hans-Rudolf Merz, Ihre Zeit als Bundespräsident geht etwa in 3 Wochen zu Ende. Ist eigentlich die Schweiz, die Sie dann Ihren Nachfolger übergeben, die gleich wie die Sie angetreten haben vor einem Jahr?
Es ist nicht mehr die gleiche. Es ist aber nie am Ende des Jahres die Schweiz gleich geblieben wie vorher. Zum Glück nicht. Wir sind ein Land, das sich immer wieder Ziel setzt, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik, will Fürsten kommen. Und ich glaube, das war da ja nicht anders gewesen.
Eben, die Ziele, ich glaube, es ist ja relativ viel nebenallfällige solche Ziele passiert, wo man gar nicht damit gerechnet hat, oder?
Das schon. Ich glaube, wenn man ein Jahr beurteilt, muss man auch das Gesamte anschauen, das Resultat. Und in dem Resultat hat es positive und negative Aspekte. Die negativen sind ganz klar Ereignisse gewesen, die von außen auf uns zugekommen sind. Insbesondere natürlich der Druck auf unseren Finanzplatz und auf unsere Banken. Und damit auch der Druck auf unser Bankgeheimnis. Das ist etwas, wo man zwar also im Hinterkopf ein bisschen damit rechnen musste, seit längerer Zeit. Aber dann, wo die Wirtschaftskrise sich ausgeweitet hat und grosse Länder grosse Kapitalbedarfe bekommen haben, hat sich auf einmal der Druck auch auf die Finanzplätze, unter anderem auf die Schweiz, verstärkt. Und das haben wir eigentlich in den Wochen oder in den Monaten haben wir das auf eine dramatische Art und Weise zu spüren bekommen.
Das ist sicher eines der Themen, wo man bei diesem Jahr dran denkt. Dann ist da relativ kürzlich noch ein Entscheid von der Stimmberechtigten gewesen, der wahrscheinlich relativ lange zu diskutieren gegeben hat, dass mein Rettverbot und dann die dramatische, aber vielleicht politisch nicht ganz so wichtige Liebegeschichte. Sind denn das die Themen, wo Sie würden sagen, die haben mein Jahr gekennzeichnet, oder sehen Sie da noch ganz andere Schwerpunkte, wo Sie würden sagen, Sie gehen dann mehr ins Positive?
Ja gut, ich habe ja 2 Aufgaben. Füllen dürfen das Jahr. Das eine ist das Führen vom Finanzdepartement, wo ich schon seit 6 Jahren der Vorsteher bin. Und das andere, das ist darauf auf und zusätzlich das Bundespräsidium. Jetzt im Departement ist eigentlich das Jahr erfolgreich verlaufen. Wenn man das Resultat anschaut, kann man sagen, wir haben schwarze Zahlen am Ende des Jahres. Schauen Sie wohl, welches Land das auch noch hat. Ich glaube, in ganz Europa niemand. Wir haben im Laufe des Jahres Steuervorlagen durchgebracht, alle 3. Das eine war eine Vereinfachung in der Mehrwertsteuer. Das zweite ist eine bessere Besteuerung von Familien mit Kind. Und das dritte ist die Beseitigung von der kalten Progression. Es ist uns gelungen, die Schuldenbremse nochmal einen Anlauf zu vermitteln. Wir haben sie ausgeweitet auf den außerordentlichen Haushalt. Wir haben im eigenen Departement eigentlich sehr gute Resultate erzielt, und auf das bin ich in der Tat auch stolz.
Jetzt haben Sie von einer Reihe von Sachen, die das Finanzdepartement angeht, geredet, Herr Bundespräsident. Von dem redet aber eigentlich niemand. Alle sagen nur Finanzplatz in Schwierigkeiten, eben meine Redliebe etc. Und ich habe jetzt, wenn ich das vorher richtig verstanden habe, haben Sie ja selber auch mit diesen Finanzplatzproblemen angefangen und dort gesagt, das Ausland braucht Geld, jetzt gehen Sie auf die arme Schweiz los. Scheint mir ein bisschen einseitig zu sein, weil Sie haben selber gesagt, seit Jahren redet man von dem, es könnte ein Problem geben. Man hat wahrscheinlich auch vergessen, die möglichen Probleme zu sehen, richtig zu gewichten und etwas zu machen dagegen, damit sie so massiv passieren können, wie es passiert ist.
Ich glaube, mit den wichtigen Auslöser ist natürlich auch die Situation von der UBS in den USA gewesen. Die amerikanische Behörde, namentlich das Steuer- und das Justizdepartement, haben letzten Sommer geltend gemacht, dass, also letzten Sommer heisst im 2008 geltend gemacht, dass die UBS in grossem Ausmaß Beihilfe zur Steuerhinterziehung leistet. Das ist anhängig gemacht worden, zuerst bei der UBS. Dort ist es einige Zeit dann liegen geblieben. Und im Sommer 2008 dann letztlich im Departement von den Finanzen bei mir gelandet. Wir haben dann sehr schnell eine Crew aufgebaut, haben die Fälle angefangen zu behandeln und haben festgestellt, dass es den Amerikanern sehr ernst ist. Dass sie also nicht einfach nur ein paar Fälle lösen, sondern dass sie eine grundlegende Neuordnung zwischen der Schweiz und den USA in diesem Bereich. Das ist so sicher nicht vorhersehbar gewesen. Das ist mit Sicherheit erst im Gefolge von dieser UBS-Geschichte passiert. Und das hat eben zusammen mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wo die Länder Geld gebraucht haben, dazu geführt, dass wir dann im Laufe des letzten Winter in den enormen Druck hineingelaufen sind. Und das hat sich kulminiert dann im Februar von dem Jahr. Und insbesondere der Höhepunkt, wenn man so sagen kann, ist natürlich gewesen, wo wir im Bundesrat am 13. März in Übereinstimmung mit anderen Finanzplätzen wie Singapur und Hongkong und Luxemburg und Österreich und so weiter haben müssen entscheiden, dass wir einen Vorbehalt im OECD-Musterabkommen zurückziehen und künftig also erleichterte Amtshilfe leisten. Das ist ein sehr einschneidender Entscheid, weil er nämlich das Bankgeheimnis im Verhältnis zum Ausland aufweicht.
Also nachdem Sie ungefähr um die Zeit, wo wir glaube noch gesagt haben, man werde sich an den Bankgeheimnis noch zu Hause bissen, das wird ja sicher nicht geändert. Da in der Schweiz intern ist das relativ breit als Zurückbuchstabieren, Nachgeben und Schwäche ausgelegt worden.
Es ist ja so, dass das Bankgeheimnis in der Schweiz natürlich noch intakt ist. Wir haben
gut, es für uns ja. Für mich und Sie als Privatmann, die irgendwie Geld auf der Seite haben, aber gegen im Ausland. Um das ist es ja gegangen, oder? Dort hat man das Gefühl, das ist praktisch verbröselt.
Ja, das ist es auf keinen Fall. Sondern das OECD-Abkommen sieht einfach vor, dass unter ganz bestimmten Bedingungen Amts- und Rechtshilfe muss gewährt werden. Und die Bedingungen sind so, dass es um einzelne Fälle gehen kann, dass man zweitens muss Informationen haben über die Konti, über die Namen der Banken, dass man weitere Bedingungen erfüllen muss. Das kann also jetzt nicht als Selbstbedienungsladen angeschaut werden, sondern es ist so, dass die ausländischen Staaten mit Gesuch in Einzelfällen das Recht haben, von uns Amtshilfe zu verlangen. Und die Amtshilfe muss dann bei uns intern auch noch zuerst abgewickelt werden. Es ist also keineswegs so, dass jetzt einfach Tür und Tor auf sind gegenüber ausländischen Fisken, sondern es ist an strenge Bedingungen gebunden.
Aber so verrammelt wie vorher sind die Türen nicht mehr, sie sind irgendeinen Spalt offen, man kann detonieren, das wird einige Probleme geben. Jetzt ein anderer Teil des Problems ist ja, dass die Banken, die beiden Grossbanken, vor allem so riesig sind, dass wenn die in Schwierigkeiten geraten werden und eine ist und von der anderen weiss man es nicht so genau, dass die Schweiz rein wirtschaftlich schleudern wäre. Und dann hat man den Eindruck, das Problem ist überhaupt nicht gelöst. Die UBS will wieder gleich stark werden wie vorher, will wieder gleich viel Geld verdienen, was man auch kann, indem man riskante Geschäfte macht. Das Problem von der Grösse von diesen Banken und der Gefährdung für unser Land, habe ich den Eindruck, wo ist die Lösung?
Also das nächste Mal ist es in der Tat so, dass wir eingesprungen sind vom Bund aus und indem wir Kapital eingeschossen haben in die Bilanz von der UBS, um sie und damit auch den Finanzplatz Schweiz zu stabilisieren. Weil in der Tat ist die Bank so gross, dass sie im Fall von einem Scheitern unsere ganze Volkswirtschaft in Schieflage bringen würde. Und die 1,2 Milliarden, die wir als Gewinn jetzt rausgezogen haben am Schluss, ist immerhin auch ein Erfolg, wo ich sagen kann, den haben wir einfahren können das Jahr. Es ist nicht so, dass, wie man das immer wieder gesagt hat, der Staat da Milliarden einfach à fonds perdu in eine Bank hineingegeben hat, sondern das Geld ist zurückgeflossen in die Bundeskasse und wir haben sogar einen grossen Gewinn erzielt, der uns jetzt zur Verfügung steht.
Aber sage ich jetzt da, jetzt, das Problem von der Grösse von dieser Bank, die ist nach wie vor gleich groß, das kann im Prinzip morgen wieder passieren.
Und jetzt, das ist also mal Bedingung war, dass man wieder das Geld hätte zurücknehmen können, dass der Staat also die Hilfe geleistet hat. Und jetzt von dort aus stellt sich die Frage, wie geht es weiter? In der Zwischenzeit, muss man sagen, hat natürlich die Bilanz von der UBS gewaltig abgenommen. Die Bank hat vom Markt her, durchs Marktgeschehen, hat sie eine wesentliche Schrumpfung erfahren. Sie ist lange nicht mehr so gross, wie sie vorher war, okay, aber sie immer ist immer noch eine grosse Bank.
Immer noch so gross wie das Bruttoinlandprodukt.
Immer noch eine grosse Bank. Und deshalb sind immer noch weitere Massnahmen nötig. Und ein Teil von diesen Massnahmen ist auch bereits getroffen worden und ein Teil ist unterwegs. Getroffen worden ist bereits, dass wir jetzt den Einlegerschutz verstärken wollen. Das heisst, dass wenn so ein Geschehnis würde eintreffen und so eine Bank pleite geht, dass dann eben die Anleger besser als heute, das der Fall ist, geschützt werden. Das ist ein Betreffnis, das die Bank in Milliardenhöhe muss erbringen. Zweitens sind gewisse Vorschriften zur Führung der Bank verschärft worden, nämlich einerseits, dass sie muss mehr Eigenmittel haben, um ihre Liquidität eben zu garantieren, und dass auch Kredite müssen besser abgesichert sein mit der sogenannten Leverage Ratio. Das sind Massnahmen im Kapitalbereich, wo doch massiv sind, wo auch der Bank natürlich entsprechende Mittel abbringen.
Sie dann sagen, Herr Bundesrat, ab März, dass mit dem zweiten Fall UBS heute ausgeschlossen ist, also das Geld ist ja noch nicht parat, dass wir die zusammensammeln, die nächsten paar, ist das dann ausgeschlossen?
Nein, das ist noch nicht ausgeschlossen. Die nächste Massnahmen sind auch Massnahmen im Bereich von Bonus unterwegs, wo man beschlossen hat, nämlich dafür zu sorgen, dass eben auch die ganzen Entschädigungen und die Anreize von denen, die die Bank führen, in vernünftige Bahnen gelenkt werden. Ich meine, auch das gehört natürlich dazu, oder? Zum das Volumen im Griff behalten. Was jetzt noch übrig ist, ist die Frage, ob man soll vom Staat aus Massnahmen treffen, rechtlicher Art zum Beispiel, um solche Banken in dieser Größe kleiner zu machen, beispielsweise indem man sie zwingt, Teile zu veräussern oder indem man zwingt, eine Holding zu gründen und anderes. Das sind ganz schwierige Fragen. Die sind jetzt in Prüfung. Wir haben eine Expertengruppe, die sich aus etwa 10 Persönlichkeiten zusammensetzt, wo jede mit gutem Erfahrungshintergrund kommt. Und es gibt diesbezüglich dann einen Bericht, der wird im Sommer vom nächsten Jahr erstattet. Und das Thema heisst «Too big to fail». Auf Deutsch «zu gross, um pleite gehen», Fragezeichen. Und die Antworten, die werden kommen, die sind ganz schwierig. Man kann, ohne dass man nicht irgendwie Eigentumsrecht, Aktionärsrecht, Wettbewerbssituationen kaputt macht, kann man die Frage nicht einfach aus dem Schiff beantworten, sondern das muss jetzt gründlich erarbeitet werden.
Also da schließt sich daraus, das Problem ist noch nicht gelöst. Vielleicht löst man es gegenseitig mal, man weiss sicher noch nicht wie, oder? Jetzt die neuesten Probleme sind bereits auf dem Tisch. Frankreich hat irgendwie auf Wegen, die möglicherweise krumm sind, Daten von französischen Kunden in Schweizer Banken bekommen. Ist das für Sie eine Überraschung, dass das jetzt plötzlich kommt? Oder haben Sie ja schon irgendetwas gespürt und gehört, sagen, es kommt dann gelegentlich so eine Lieferung?
Ja, ich kann zu dem nicht Stellung nehmen, weil das sind Sachverhalte, die uns im Detail noch nicht bekannt sind. Und es ist ganz klar, dass wir aus der Sicht vom Bundesrat uns zu solchen Fragen erst dann äussern, wenn hinreichende Gewissheit auf die oder auf die andere Seite besteht, was jetzt noch nicht der Fall ist.
Gut, dann nehmen wir das einmal, Thema Finanzplatz. Ich höre, Sie haben das Gefühl, wir haben alles richtig gemacht, aufgelesen, es gibt aber noch Arbeit zu machen. Ein zweiter Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe, Herr Rudolf-Wertz, ist der Entscheid von der Stimmberechtigten, das Minarettverbot in die Verfassung jetzt zu tun. Sie haben auf das aber gesagt, die Regierung müsse das Volk spüren. Offenbar hat man das nicht, oder?
Das ist also nicht nur die Regierung, sondern auch die politischen Parteien.
Wir reden jetzt von der Regierung, weil sie sind Täter, oder nicht?
Ja gut, aber die Regierung ist ja dem Land zum Glück nicht allein, sondern wir haben ja ein wirklich wunderbar demokratisches Land, das sich eben zusammensetzt aus verschiedenen Mosaiksteinen, wo die Regierung eins ist davon. Aber ein wichtiges zugegebenermassen. Nun ist klar, dass da sich etwas entwickelt hat im Soziologie, im sozialen Bereich, aber auch im Ausländerbereich und in anderen. Wir wissen es ja noch nicht genau, aber irgendwelches Unbehagen, wo letztlich nicht primär mit Minarett und auch nicht unbedingt nur mit Religionen, sondern vielleicht auch mit Lebensweisen und mit Ausländern generell zu tun hat. Und ich glaube, das muss man jetzt gut anschauen, bevor man vorschnelle Schlussfolgerungen zieht. Für mich ist klar, es kann ja nicht sein, dass jetzt nur um den Bau von Minaretten als Bau und Gebäude gegangen ist, sondern da dahinter steckt symbolisch eben auch Unbehagen, Ängste, Schwierigkeiten. Und die haben wir möglicherweise zu wenig gespürt. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob es uns gelungen ist. Die vielen Ausländer, die wir in der Schweiz haben, und wir sind mit an den Spitzen in ganz Europa mit über 20%, auch genügend zu integrieren. Zu integrieren in den Alltag, in die Gesellschaft, in den Schulen, im Beruf und ob da wirklich noch mehr muss gemacht werden, um zu verhindern, dass sich das Unbehagen noch weiter ausbreitet und bei anderen Gelegenheiten eben wieder manifestiert.
Also die Antwort auf die Frage, haben wir genug gemacht, kann ja eigentlich nur Nein heissen, weil das wäre das Jahr nicht standgekommen vor 10 Tagen, oder?
Das würde ich so sagen, ja.
Haben Sie denn den Eindruck, Herr Bundesrat Merz, dass das Land irgendwie dran ist, seine Selbstgewissheit, seine Selbstsicherheit, jetzt gerade wegen so einem Entscheid, langsam zu verlieren, bin ich nicht mehr so sicher, wer sind wir eigentlich, wo geht's mit uns hin, und irgend so irgendwo ein läppisches Verbot für solche Türmli bringt ziemlich viel durcheinander und für lange Zeit.
Also ich glaube nicht, dass wir Selbstvertrauen sollten verlieren. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir das verlieren, in der Tat. Ich glaube, andere Länder unter der Globalisierung haben ähnliche Probleme. Sie stehen untereinander im Wettbewerb, das ist, was man Globalisierung von der Wirtschaft nennt. Und sie stehen unter anderem auch im Wettbewerb in der Politik, weil die Politik tut sich auch internationalisieren und da müssen die Interessen gegeneinander abgewogen werden. Und es ist nicht so, dass nur die Schweiz unter dem Druck steht, sondern schauen Sie nur schon innerhalb der Europäischen Union, bestehen die Spannungen eben zum Teil auch. Und insofern gibt es keinen Grund, dass wir irgendwie ein Selbstvertrauen müssten verlieren. Ich glaube, im Gegenteil, wir haben einen Haufen Qualitäten. Das Land ist auf sehr hohem Niveau. Es stellt sich selber eben auch sehr hohe Anforderungen. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Weil nur dann, wenn wir ehrgeizig bleiben und hohe Anforderungen stellen, werden wir auch international wahrgenommen.
Jetzt kann man sich auch fragen, ob nicht allenfalls der interne Konsens, der irgendwie so mehr oder weniger da war, zum Beispiel über unser Verhältnis zum Umfeld, zu Europa, in Frage gestellt wird. Es gibt breite Kreise, die heute sagen, Personenfreizügigkeiten, das heisst praktisch, das ganze Verhältnis zu der EU müssen wir in Frage stellen und kündigen und weg mit dem. Oder? Das ist eine Zerrissenheit, die man noch bis vor kurzem in dem Ausmaß nicht erwartet hat. Das könnte ziemlich gefährlich werden und das Land sehr lang beschäftigen.
Das ist nicht auszuschliessen. Wir haben natürlich jetzt eine Situation, die immer noch geprägt ist durch wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir müssen damit rechnen, dass im nächsten Jahr die Arbeitslosigkeit ansteigt und Arbeitslosigkeit führt zu Aggression. Ich meine nicht im physischen Sinn, sondern zu der Gesellschaft und zu den wirtschaftlichen Fragen. Das ist zu erwarten. Und in dem Zusammenhang wird sich auch mit Sicherheit die Situation gegenüber der Europäischen Union wieder neu positionieren. Es wird verschiedene Kreise geben. Sie haben das selber gesagt, dass der Fächer wird sich auftun zwischen denen, die sagen, jetzt ist der Zeitpunkt da zum Beitreten, dann sind wir dabei, und anderen, die sagen, das bringt uns nichts als Konkurrenz und Schwierigkeiten, darum muss man die Nabelschnur noch unterbinden. Also ich glaube, das hat sich jetzt wieder voll geöffnet. Aber man darf schon eines nicht vergessen. Ich meine, das Land hat also seit dem Zweiten Weltkrieg mehr als 200 Volksabstimmungen nur schon auf der Bundesstufe gehabt. Das bedeutet, dass wir eben im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern auch unbequeme Fragen immer wieder zum Glück dem Volk unterbreitet. Und wer unbequeme Fragen unterbreiten muss, der muss auch mit unbequemen Antworten rechnen. Und jetzt haben wir so eine, die uns zusätzliche Aufgaben gibt. Das gilt sowohl im Verhältnis zu anderen Ländern, wie jetzt in der Minarett-Initiative. Das ist eine Aufgabe, ein Kern von unserer Demokratie. Das darf man nicht beklagen, sondern das muss man als ein Merkmal, als, geradezu als eine Qualität von unserem Land anschauen.
Das ist zweifelsohne so. Jetzt haben Sie vorhin, Herr Bundesrat Merz, eine Alternative hingestellt. Die einen fragen, aufgrund von dem Ergebnis vom vorletzten Sonntag, muss man jetzt näher an die EU an. Die anderen sagen, was ganz raus. Wo stehen denn Sie persönlich?
Also ich bin von Anfang an ein vehementer Befürworter vom Bilateralismus gewesen. Es ist gar keine Frage. Wir sind ein Land, das sehr stark vom Export lebt. 70% von unseren Produkten gehen ins Ausland. Ich sage immer wieder, unsere Uhren wachsen nicht auf den Bäumen, sondern man muss die Rohstoffe importieren, muss das Know-how haben und Präzision, um sie zusammensetzen für eine gute Uhr, und dann kann man das als Produkt exportieren. Und weil das so ist, können wir uns nicht abschotten. Und wir müssen versuchen, die Märkte offen zu behalten. Und die Märkte kann man sich nur offen behalten, indem man das regelt. Und das geht nur mit Verträgen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass der bilaterale Weg muss auch weiterhin beschritten werden. Und zwar ehrlich, nicht im Sinne von Rosenpickerei, sondern es ist jeder Vertrag ein fairer Vertrag, wenn er geben und nehmen im Gleichgewicht behaltet.
Jetzt gibt es das Thema Libyen, das ich bereits am Anfang angetippt habe. Das ist vielleicht dramatisch, spektakulär, äußerlich, also wirklich politisch wichtig ist. Sie haben das, was Sie sagen, haben dazu bereits gesagt. Ich habe alles korrekt gemacht, ich habe es mit guter Absicht gemacht. Es war mir selber mulmig, es ist schief rausgekommen, aber es ist kein Fehler gewesen, es läuft jetzt wieder etwas. Bleibt dann nicht doch von dieser ganzen Geschichte am Land etwas hängen und im Internet vor allem der Eindruck, wir sind allein, wir können nichts machen, kein Mensch hilft uns?
Ja gut, wir sind natürlich in so einer, sagen wir, asymmetrische Situation. Das heisst, wir selber sind ein demokratischer Rechtsstaat. Bei uns gilt die Verfassung, der Vertrag im Wesentlichen. Und der Partner in dieser Situation Libyen hat eine andere Konstellation. Und da sind die Mittel nicht gleich verteilt und auch die Möglichkeiten nicht. Aber das geht ja nicht nur uns so. Schauen Sie mal, was Iran jetzt macht, der Ahmadinejad mit Russland und Amerika. Er hat zugesichert, dass die Aufbereitung von Uran im Ausland erfolgt. Und jetzt, was darauf ankommt, zeigt er den beiden Weltgrossmächten kalte Schulter. Es ist nicht nur die Schweiz, wo gelegentlich mit so etwas konfrontiert wird. Das gibt's überall. Wir müssen halt manchmal auch einfach ein bisschen im Ausland schauen, wie es dort dann auch läuft. Aber letztlich muss ich sagen, für uns geht's jetzt darum, nach wie vor dafür zu sorgen, dass die zwei Männer, wo in dem Libyen zurückgehalten werden, wieder können in die Schweiz zurück. Ich glaube, das ist das erste Ziel. Es sind ja wirklich zwei arme Männer. Man muss sich einmal die Situation vorstellen. Die sind monatelang ohne Anklage sind die in dem Libyen zurückgehalten worden. Das ist eine menschenverachtende Art und das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Und jetzt muss man halt versuchen, mit den Mitteln, wo wir als Rechtsstaat und als demokratischer Rechtsstaat haben, muss man es mit den Mitteln versuchen. Ich habe es gemacht, ich habe das Risiko genommen, ich laufe es, ich bin überzeugt, dass es nicht anders gegangen ist. Und wir müssen den Weg jetzt weiterhin beschreiten. Wir sind das denen zwei schuldig. Wir sind es auch schuldig an allen Unternehmen, die ihrerseits viel Schweizer müssen ins Ausland schicken, damit sie dort arbeiten für unseren Export. Das soll auch ein Zeichen sein, dass wir hinter dem Export stehen. Und zweitens, wir sind ein Land, das mit allen anderen Ländern gute Beziehungen hat. Wir haben internationale Organisationen in Genf, wir haben das Rote Kreuz, wir haben gelegentlich auch verbreitet Missionen, Vermittlungsmissionen gespielt. Das soll auch künftig so sein.
Aber was konkret soll gemacht werden, weiss man im Bundesrat letztlich auch nicht, oder?
Doch, wir sind am Schaffen, aber es ist einfach klar.
Das
wir sind,
ist ja klar, aber.
Ja, natürlich, aber wir fangen nicht an, das öffentlich zu machen, weil das sind immer ganz schwierige Situationen, wo Psychologie und das Gesicht wahren und alles noch eine Rolle spielt. Und das können Sie nicht an der Öffentlichkeit machen, sondern für das haben wir Diplomatie, für das haben wir auch geschulte Leute, die diese Probleme mithelfen zu lösen.
Jetzt haben wir über ein paar Sachen geredet, haben uns am März, wo das Jahr Schlagzeilen gemacht haben, die Leute interessiert haben, haben sie nach all dem das Gefühl, ich habe als Bundespräsident einen guten Job gemacht.
Ich glaube, in den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung gestanden sind, muss ich sagen, ja. Wenn ich das Ergebnis anschaue, ist es uns gelungen, vor allem auch die Staatsbesuche, über die jetzt hier gar nicht geredet worden ist, wir haben eine Anzahl gehabt, gut über die Bühne zu bringen. Die Staatsbesuche dienen auch der Vertiefung von Beziehungen, bis hinein auch in die Wirtschaft. Ich denke, dass zum Beispiel der chinesische Premierminister Wen Jiabao da war, dass wir den russischen Präsident Medvedev da hatten, dass ich selber im Mittleren Osten eine Reise gemacht habe, dass wir den Präsident von Aserbaidschan bei uns hatten, der sehr wichtig ist im Zusammenhang mit der Energie und so weiter. Und ich glaube, alle diese Sachen sind gut geraten. Wir hatten keinen einzigen Verschneider in all diesen Besuchen, in all diesen Kontakten. Wir haben insgesamt, glaube ich, auch richtig reagiert. Wir haben die Aktien wieder verkaufen können. Wir haben den Vertrag mit den USA gemacht. Wir haben 12 Doppelbesteuerungsabkommen schon bis im September fertig gehabt. Ich muss unter dem Strich sagen, wenn wir das Ergebnis anschauen, unter den schwierigen Umständen, die das Jahr bereitet hat, sind wir zum Ziel gekommen.
Ich habe am Anfang gefragt, ist das Land noch das gleiche nach dem Jahr? Sind Sie noch der gleiche, wie Sie Anfang Jahr gewesen sind?
Ja. So wie man sich natürlich entwickelt. Und je älter das man wird, desto mehr wird man einfach reifer statt anders. Und umgekehrt, wenn man eine gewisse Reife hat, weiss man oft auch, wenn etwas hier anfängt, dann endet es dort. Das hat auch mit Lebenserfahrung zu tun. Und insofern habe ich mich nicht verändert. Ich glaube, mit meiner Lebenserfahrung schaue ich die Sachen alle etwa gleich an. Und ich würde, wenn ich das Präsidialjahr nochmal machen könnte, das auch wieder gleich abhandeln.
Würden Sie Schlüsse daraus ziehen aus den Erfahrungen, die Sie jetzt dieses Jahr gemacht haben, auf das Regierungssystem? Muss man aufgrund von dem, was jetzt da passiert ist, das ändern? Also mehrjähriges Bundespräsidium oder so irgendetwas? Oder geht das eigentlich relativ gut, so wie es bis jetzt gegangen ist?
Also die Frage muss man stellen. Ich glaube, es ist natürlich schon schade. Ich hatte jetzt eine Anzahl Begegnungen gehabt. Ich habe es vorher gesagt, auch noch andere. Ein Juschenko war da gewesen oder ein Tadic und so weiter. Und ich habe den Präsident Obama getroffen in Washington. Und es ist natürlich schade, dass man dann nach einem Jahr das wieder unterbrechen muss. Und das nächste Jahr kommt wieder etwas völlig neu. Die Kontinuität fehlt. Man muss sich überlegen, ob man das Präsidium auf 2 Jahre verlängern will. Und man muss zweitens die Frage überlegen, ob es allenfalls richtig wäre, dass man das Präsidium angesichts von der globalisierten Welt und von den internationalisierten Bewegungen eben mit dem aussenpolitischen Departement zusammenlegt. Die beiden Fragen, die muss man anschauen. Und nachdem wir angekündigt haben, eine Staatsleitungsreform fürs nächste Jahr, gibt es eine Gelegenheit.
Jetzt gibt es noch einen anderen Punkt. Sie haben jetzt vorher gesagt, relativ breit, was alles gut gemacht gelaufen ist, was Sie eigentlich als Erfolg sehen das Jahr. In der Öffentlichkeit sehen Sie es ein bisschen anders. Es hat mehr als talentlich gehabt. Er hat einen Luther Schmarrn gemacht und so. Sie sind als Liebling angetreten und sind irgendwann im Laufe des Sommers zum Buhmann von der Nation geworden. Relativ eine unangenehme Erfahrung, oder?
Ich weiss nicht, ob es so stimmt, wie Sie sagen. Natürlich hat es kritische Stimmen gegeben. Es hat namentlich auch eine Zeitung gehabt, wo eine richtig gehende Kampagne gefahren ist. Aber andererseits muss ich Ihnen sagen, ich habe Tausende von Zuschriften bekommen, die mich ermuntert haben, unterstützt haben, die gesagt haben, dass es richtig ist, wenn man den Mut hat, auch gewisse Tabu anzulangen oder gewisse Entscheidungen zu treffen. Und insofern kann ich die Verurteilung in Anführungs- und Schlusszeichen so nicht teilen.
Sie haben aber den Anlass selber gegeben, indem Sie gesagt haben, wenn das Libyen nicht funktioniert, verliere ich mein Gesicht. Und das ist jedem anderen Land ein Grund, zum sagen, so, ich glaube, ich muss gehen. Und Sie haben gefunden, nein.
Ja, es ist noch nicht fertig. Die Libyen-Geschichte ist seit hier erst richtig jetzt in Schwung gekommen. Immerhin haben die zwei Schweizer wenigstens eine Möglichkeit gehabt, vor einem Gericht sich einmal zu äußern. Ist einmal eine Anklage da gewesen, sind einmal Sachverhalte raus. Vorher war das ja nicht der Fall gewesen. Man hat sie einfach zurückgegeben. Und jetzt ist Bewegung in diese Sache hineingekommen. Jetzt wartet man doch einmal ab, wie das geht. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das Libyen-Problem lösbar ist.
Das wird noch zum Stück, wo Sie Meisterschuck gemacht haben. Kann man heute davon ausgehen, Herr Bundesrat Merz, dass Sie bis zu den Wahlen 2011 im Bundesrat werden bleiben? Das ist ein klarer Fall.
Also ich bin ganz klar gewählt bis im Jahr 2011 und ich habe keinerlei Absichten zum Zurücktreten, schon gar nicht unter Druck. Im Gegenteil, ich bin Appenzeller und wenn man mich herausfordert, dann bleibe ich erst recht.
Aber nochmal auf die Sonnenseite der Politik kommen, das würden Sie schon gerne, oder?
Ich glaube schon. Es gibt auch Möglichkeiten dazu. Es gibt wieder Projekte, die faszinierend sind. Wir werden jetzt müssen uns überlegen, wie wir zum Beispiel den Finanzplatz wieder unterstützen können. Das ist ein wichtiger Pfeiler von unserer Volkswirtschaft. Der hat jetzt müssen leiden in diesem Jahr, unter anderem eben auch durch die Effekte aus dem Bankgeheimnis. Und jetzt muss man da wieder neue Perspektiven suchen. Ich glaube, die Branchen erwarten auf das, sie haben das Anrecht darauf und sie sollen es haben.
Hans-Rudolf Merz, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.